Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir haben den 16. September, es ist 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Heute geht es um China und Corona, genauer gesagt um unser Verhältnis zu China in Zeiten von Corona. Gerade erst ist die neueste Runde der Verhandlungen über ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China zu Ende gegangen. Es gab mittlerweile mehr als 30 dieser Runden. Laut den Teilnehmern hat sich jetzt etwas getan, aber ob ein Abkommen bis Ende des Jahres stehen wird, ist mindestens fraglich. Was vor allem auffällt, ist eine spürbar härtere Haltung der Europäer gegenüber China. Der Ton zwischen den beiden Seiten war schon vor dem Gipfel rauer geworden. Anfang September hatte der Bundesaußenminister auf einem Podium mit dem chinesischen Amtskollegen diesen in die Schranke gewiesen, als der einem tschechischen Parlamentarier wegen einer Reise nach Taiwan drohte. Man kommt um den Eindruck nicht herum, dass diese Entwicklung auch etwas mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Deshalb würde ich gerne mit Folgendem anfangen. Auch in China ist die Pandemie ja noch nicht besiegt, aber das Land schlägt sich nun schon deutlich länger damit rum als wir und hat auch in einigen wichtigen Punkten anders auf diese Krise, auch auf deren ökonomische Auswirkungen reagiert, als die Europäer. Was sind da für Sie die wichtigsten und prägnantesten Unterschiede?
Ich glaube, der allerwichtigste Unterschied zwischen China und Europa ist, dass wir eine Demokratie sind und China nicht. Und China ist hat zwar eine Marktwirtschaft, sogar eine sehr brutale Marktwirtschaft, aber ein kommunistisches Regime, das Land mit einer harten Hand führt, mit einer klaren Vision, aber eben auch mit sehr starken Restriktionen. Und das erklärt für mich eigentlich sehr, sehr viele Unterschiede. Das sind Unterschiede, wie man auf die Krise reagiert hat, auf die Pandemie, wie man auch wirtschaftlich vorgeht, wie man die eigene Rolle in der Welt sieht, wo die eigenen Ängste sind und Sorgen sind. Also das ist ein grundlegender Unterschied, der vieles erklärt. Und China hat die Pandemie als erstes gehabt. Klar, wahrscheinlich im Dezember ist es ausgebrochen, das Virus in Wuhan und hat sich dann verbreitet, erst in China und dann natürlich global. Und alleine, wenn man sich schon anschaut, mit welchen Maßnahmen China auf diese Krise reagiert hat, sieht man den Unterschied. China hat wirklich einen Lockdown gemacht. Wir hatten ja in Deutschland nicht wirklich einen Lockdown, dass es Ausgangssperren gab, aber in China durften sie nicht raus. In China mussten sie jede Kleinigkeit registrieren, wenn sie etwas brauchten, etwas machen wollten. China ist damit in der Pandemie wahrscheinlich nicht schlecht gefahren. Ich sage wahrscheinlich, weil wir uns nicht wirklich auf die Zahlen und offiziellen Bekanntgaben Chinas immer verlassen können, das wissen wir. Und Europa hat sehr anders auf diese Krise reagiert, natürlich deutlich weniger restriktiv, aber auch sehr heterogen. Also wir sind eine Demokratie oder wir haben 27 nationale Demokratien in Europa. Einige haben recht deutliche Einschnitte gemacht, wie Italien, aber auch Spanien, wo sie schon sehr starke Restriktionen hatten. Andere wie Schweden waren sehr liberal, haben sehr wenig Restriktionen gemacht und sind anders durch die Krise gekommen. Klar kann man das dann auf Grundlage der Menschen und Menschenleben messen und sagen, China ist in der Hinsicht wahrscheinlich besser durch die Krise gekommen. Aber wir in Europa legen ganz, ganz großen Wert auf diese Grundrechte. Und das in aller Kürze ist für mich eigentlich der Hauptunterschied zwischen Europa und China.
Unser Verhältnis, also gerade das deutsche Verhältnis zu China, ist natürlich sehr kompliziert. Einerseits gibt es immer wieder Kritik an den Menschenrechtsverletzungen im Land, zuletzt natürlich vor allem wegen der Situation in Hongkong und dann auch der massenhaften Internierung von Uiguren in Xinjiang. Gleichzeitig ist die deutsche Industrie besonders, vor allem natürlich die deutschen Autobauer, von China abhängig. Wenn man sich jetzt anguckt, wie dieses Land mit der Corona-Pandemie umgegangen ist und wie sich das auch von dem unterscheidet, was wir hier in Europa gemacht haben, inwieweit ist das zusammengenommen mit den ja wirklich gravierenden Unterschieden, die es zwischen den Systemen gibt, vielleicht ein Grund, sich das mit dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit nochmal zu überlegen?
Ja, die in vielen Hauptstädten in Europa, auch in Brüssel heißt es immer, im Verhältnis zwischen Europa und China ist Deutschland Europas Schwäche. Denn sie sprechen Menschenrechte an, Demokratie, Werte, Grundwerte, die zwischen Europa und China grundlegend unterschiedlich sind. Und die Klage vieler anderer Europäer ist, dass wir Deutschen, wenn es zu diesen Diskussionen kommt, eigentlich immer die wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund stellen und das die höchste Priorität geben und sagen, wir können jetzt nicht so hart sein mit China. Guck mal, wir wollen doch mit denen gute Geschäfte machen und dort Autos und andere Dinge verkaufen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein, sonst sind die Chinesen böse und ist doch gut, dass die böse sind auf die Amerikaner. Dann machen sie mehr Geschäfte mit uns, dann profitieren wir davon. Das ist nun mal Deutschlands Geschäftsmodell. Wir haben einfach eine sehr offene Volkswirtschaft, sind sehr abhängig von den Exporten. Und China ist nun mal der Wachstumsmarkt. Nehmen Sie mal die großen Automobilhersteller wie Volkswagen, die fast 40%, über ein Drittel ihrer Gewinne in China erzielen. Bei Daimler und BMW ist ein bisschen weniger, aber es ist auch ein Viertel oder mehr. Und das zeigt, China ist für diese deutschen Unternehmen wichtiger als Deutschland wirtschaftlich gesehen. Ist auch vielleicht nicht überraschend. China hat 1,3 Milliarden Menschen, ist in den letzten 40 Jahren fast 10% jedes Jahr wirtschaftlich gewachsen. Also unvorstellbare Zahlen. Die Volkswirtschaft hat sich fast alle 7, 8 Jahre verdoppelt von der Größe her. Und das führt zu einer hohen Abhängigkeit Deutschlands von China. Und andersrum natürlich deutlich weniger. China ist ein Riese von der Bevölkerung her. Mittlerweile auch von der Volkswirtschaft ist China wahrscheinlich größer als die Europäische Union. Wir haben 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union. China hat 1,3 Milliarden Menschen. Da sieht man auch, wo das perspektivisch hingeht. Solange China deutlich stärker wächst als Europa, wird China Europa immer stärker wirtschaftlich abhängen. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich noch so eine Chance, noch so eine Möglichkeit, solange Europa einigermaßen auf Augenhöhe wirtschaftlich gesehen mit China ist, Paroli zu bieten, unsere Interessen durchzusetzen. Und da ist die Schwierigkeit, dass wir in Europa eben nicht mit einer Stimme sprechen, sondern mit 27 nationalen Stimmen und diese 27 nationalen Stimmen unterschiedliche Interessen haben. Wie gesagt, Deutschland stellt die wirtschaftlichen Interessen, ja, sicherlich zum Teil auch verständlicherweise stärker in den Vordergrund, als das andere tun. Und China ist clever. Die spielen natürlich den einen Europäer gegen den anderen aus. Die investieren dann in Zentral- und Osteuropa, bauen Eisenbahnstrecken von Budapest nach Belgrad, kaufen Häfen in Griechenland, in Piräus. Also gehen ganz strategisch da rein, um sich Freunde und Partner in Europa zu kaufen. So nenne ich das jetzt mal ein bisschen provokativ. Und das ist letztlich unsere europäische Schwäche, wo wir eben zuerst national denken und nicht zuerst europäisch denken. Und ich denke, das zeigt, dass wir in einer solchen Zeit, die wir heute sind, in der Wirtschaft global ist, alle wichtigen Herausforderungen von Klimaschutz, Klimawandel, Migration, Digitalisierung, Finanzmärkte, alle Herausforderungen global sind, Europa eigentlich einem Riesen wie China nicht das Wasser reichen kann, solange wir nicht verstehen, dass nur Europa als Ganzes, wenn es mit einer Stimme spricht, die eigenen Interessen wahren kann. Das ist für mich die Problematik, in der Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Und wie gesagt, durch unsere Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit vom Rest der Welt und Chinas, machen wir uns angreifbar und ziehen wir im Augenblick immer noch den Kürzeren.
Gut, aber wenn das die Diagnose ist, ist ja die Folgefrage relativ offensichtlich, nämlich was machen wir dann? Also wenn Sie sagen, China ist als Volkswirtschaft schon fast auf dem Niveau, wenn nicht schon über dem Niveau der Europäischen Union, dann kommt es ja irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt diagnostizieren, wir sind zu abhängig von denen, dann gibt es ja effektiv nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen, diese Abhängigkeit zu reduzieren, indem wir also eben uns von China wegdiversifizieren, indem wir versuchen, die deutsche Autoindustrie so umzupolen, dass sie woanders an ihre Gewinne kommt als nun in China. Oder eben die zweite Alternative ist, dass wir so massiven Druck auf China ausüben, dass China diese diversen Punkte, die uns Kopfzerbrechen bereiten, seien es die Menschenrechtsverletzungen, seien es aber natürlich auch Investitionshemmnisse für europäische, für deutsche Unternehmen im Land, die Technologietransfers, all diese Geschichten, dass wir es quasi schaffen, China dazu zu zwingen, das zu ändern. Ich, so für mich, sehe ich jetzt nicht, welches von diesen hochgradig unwahrscheinlichen Szenarien das wahrscheinlichere ist. Also vielleicht etwas einfacher gesagt, ja, was um Gottes Willen machen wir denn dann?
Die erste Option, die Sie aufzählen, Herr Graydon, ist eigentlich keine Option. Also weniger abhängig von China zu werden. China ist systemisch. Chinas Volkswirtschaft in der Welt macht ungefähr 20% aus. Aber viele Dinge kann man ohne China nicht. China produziert viele wichtige medizinische Produkte, die man nicht so schnell ersetzen kann. China hat seltene Erden, das, was wir uns für unser Handy brauchen und für viele andere Dinge. China ist global so stark investiert in vielen Ländern und hat so viel Zugang zu Rohstoffen oder Monopol über Rohstoffe, fast schon Monopol über Rohstoffe, dass wir der Zug ist abgefahren. Also zu sagen, wir lösen uns von China und die Abhängigkeit, das ist nicht möglich. Also die einzige Option ist in der Tat die zweite. Mit China verhandeln. Und Europa und Deutschland haben sich jetzt seit über 20 Jahren über den Tisch ziehen lassen. Von China. China ist Anfang der 2000er Jahre in die Welthandelsorganisation WTO eingetreten und hat sich da verpflichtet, sich zu öffnen. Und nach den Welthandelsregeln zu spielen und mitzumachen. Und das ist bis heute nicht passiert. Als deutsches Unternehmen in China werden Sie meistens gezwungen in ein Joint Venture. Das heißt, Sie dürfen gar nicht alleine dort tätig sein, sondern müssen einen chinesischen Partner mit an Bord nehmen, der im Prinzip in jeder Entscheidung mit am Tisch sitzt, alles sich anschaut. Sie müssen dort mit neuen Technologien produzieren, sodass die über diese neuen Technologien lernen können. Sie dürfen als deutsches Unternehmen in vielen Sektoren in China, wie der Telekommunikation, wie im Transport, in vielen anderen Bereichen gar nicht investieren. Das sind Sektoren, die sind geschlossen oder quasi geschlossen, wogegen für chinesische Unternehmen das völlig natürlich ist, in diesen Sektoren in Deutschland, in Europa investieren zu können. Als deutsches Unternehmen haben sie kaum Zugang zu Verträgen des Staates. Also der deutsche Staat und in Europa werden ja viele Ausschreibungen gemacht. Die müssen ja viele Dinge beschaffen, der Staat. Und das heißt dann öffentlicher Einkauf oder öffentliche Beschaffung in Deutschland. Und da kann sich jeder bewerben. Huawei ist ja ein Beispiel, jetzt mal 5G-Netze, wo wir heftig drüber diskutieren, soll man China, Huawei, diesem chinesischen Unternehmen da jetzt Zugang geben oder nicht. In China ist es kaum möglich für viele ausländische Unternehmen, überhaupt Zugang zu solchen Verträgen zu haben. Also es gibt einfach eine wahnsinnige Unwucht, wo nicht mit den gleichen Spielregeln gespielt wird. Chinesische Unternehmen haben also viel mehr Vorteile im europäischen Markt als umgekehrt. Und da besteht die Gefahr, dass, und es ist nicht nur die Gefahr, die Realität ist, dass viele europäische und auch deutsche Unternehmen da ins Hintertreffen geraten. Und China war lange Zeit die verlängerte Werkbank. Da hat man gesagt, das ist doch alles nicht so schlimm. Die Chinesen produzieren die Vorleistungen, Dinge, die wir in Europa nicht fertigen wollen, weil sie einfach zu wenig Wertschöpfung haben. Das soll mal in China produziert werden und dann nutzen wir das hier. Aber das ist ja nicht mehr der Fall. China ist in vielen Branchen mittlerweile auf Augenhöhe oder hat europäische Unternehmen überholt. Huawei ist jetzt ein Beispiel, wo man sieht, es gibt noch Nokia und Ericsson im Bereich dieser digitalen Netze, die aber auch schon im Hintertreffen sind gegenüber Huawei. In anderen Sektoren hat China ganz klar den Anspruch, weltweit führende Technologien herzustellen. Und da dürfen wir nicht so naiv sein, zu sagen, ja, dann ja, ist halt schwierig, wir wollen ja weiter unsere Autos und andere Dinge dort verkaufen, jetzt dürfen wir mal nicht so hart mit denen sein. Ich gebe es ungern zu, aber Donald Trump hat nicht ganz Unrecht, wenn er China deshalb massiven Protektionismus vorwirft und sagt, China, ihr müsst euch ändern, ansonsten kommt es zu einem Handelskrieg. Jetzt hat Donald Trump meiner Ansicht nach den Fehler gemacht, dass er das sehr ungeschickt und auch unilateral gemacht hat. Eigentlich ist der richtige Weg für die USA und Europa, beides Demokratien mit ähnlichen Werten, zu sagen, wir einigen uns, wie diese Regeln sein sollen und wir üben Druck auf China aus. USA und die EU sind 2 bis 3 Mal größer von der Volkswirtschaft her als China und sagen den Chinesen so, jetzt müsst ihr nach den Regeln spielen und ihr dürft euch nicht mehr unfaire Vorteile verschaffen. Also letztlich ihre zweite Option, Herr Graydon, zu sagen, es geht nur darüber, China bewusst zu machen, wir brauchen gleiche Regeln für alle. So funktioniert eine Volkswirtschaft und marktwirtschaftlicher Wettbewerb. Wenn ihr euch da nicht dran haltet, dann kommt ihr ins Hintertreffen.
Wenn man schon zugibt, dass natürlich die Perspektive von Herrn Trump in dieser Sache vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dann kann man ja vielleicht auch im zweiten Schritt sagen, gut, wir finden es natürlich hochgradig unorthodox, es ist auch wahrscheinlich in puncto Strategie relativ dumm, dass die USA alleine versuchen, diesen Handelskrieg dazu führen. Ich meine, es gibt ja bereits einen ganzen Katalog an Strafzöllen zwischen den beiden. Ist jetzt so ein bisschen zurückgefahren worden dieses Jahr, aber die Auswirkungen dieses Handelskrieges, die stehen ja immer noch. Jetzt kann man sagen, gut, also es wäre natürlich schöner gewesen, wenn sie es vorher mit uns geklärt hätten, haben sie nicht. Wenn wir sagen, es muss eine gemeinsame Front der Europäer und der Amerikaner gegen die Chinesen geben, sonst kriegen wir die nicht zum Einlenken, ist es dann nicht vielleicht an der Zeit, dass man wirklich sagt, das Vorgehen von Herrn Trump gefällt uns nicht, aber vielleicht müssen wir uns jetzt einfach neben ihn stellen und sagen, wir teilen diese Auffassung, wir teilen diese Bedenken und wir werden jetzt mit den Amerikanern gemeinsame Sache machen.
Ja, man will sich natürlich ungern neben Donald Trump stellen. Die Hoffnung ist, dass nach November ein anderer Präsident vielleicht leichter zu verhandeln ist und dass man da eher auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Es gibt natürlich auch viele Unterschiede zwischen den USA und Europa in vielen Fragen, auch wirtschaftlich gesehen. Und viele erinnern sich, dass wir vor einigen Jahren mal dieses Europa-Nordamerikanische Freihandelsabkommen TTIP verhandelt haben, was dann auf Eis gelegt wurde. Chlorhühnchen war dann die große Sorge, müssen wir dann in Deutschland essen und alles ganz schrecklich. Das wurde sehr, sehr emotional behandelt. Aber wenn man mal so einen Schritt zurückgeht und diese globale Perspektive nimmt, dann sieht man, dass eigentlich es ein europäisches und US-Freihandelsabkommen geben muss. Das ist die einzige Chance, wie wir die Werte, die uns wichtig sind, und das geht um Datenschutz, ethische Themen wie genmodifizierte Nahrungsmittel und andere Dinge. Es geht um Umgang oder Rolle des Staates. Also es geht um ganz viele Dinge, bei der wir Europäer und die Amerikaner uns eigentlich einigen müssten, zu sagen, wie können wir die Werte, die uns wichtig sind, die wir auch teilen, zum allergrößten Maße, wie können wir die in den globalen Regeln verankern und auch China dazu bekommen, nach diesen Regeln zu spielen. Also dazu müssten wir Europäer uns mit den Amerikanern erst einmal einigen. Deshalb sehe ich es als so ungeheuer wichtig, dass wir ein Abkommen mit den USA hinbekommen. Nennen wir es mal nicht Freihandelsabkommen, weil sonst geht die Emotion bei einigen, auch in Deutschland natürlich, sofort los. Also klar muss man da viele Dinge verbessern, auch wie macht man das mit Investitionsabkommen mit den USA, wie kann man sicherstellen, dass große Unternehmen das nicht missbrauchen, Investitionsschutz ist ein Thema, aber das wäre für mich der erste Schritt, also sich mit den USA, mit den Amerikanern einigen und dann sagen, so wollen wir die globalen Regeln des Welthandels gestalten. Ich bin sicher, große Teile oder komplett Südamerika, die meisten Teile Afrikas und auch viele Teile Asiens, Südkorea, wie Japan, wie Indonesien, ich glaube auch Indien, werden sich an diesen Regeln beteiligen. Und so, glaube ich, ist der einzige Weg, wie man China zum Einlenken bekommen kann.
Dann vielleicht noch einen letzten Punkt dazu. Das, was Sie ansprechen, das war ja die Architektur des Welthandels, wie wir sie in der dunklen, dunklen, grauen Vorzeit von so nah 2016 geplant hatten. Es gab die TTIP-Verhandlungen, es gab TPP, die Transpazifische Partnerschaft, beides auf starkes Betreiben der Obama-Regierung, eben auch mit dem expliziten Ziel natürlich, China in die Schranken zu weisen. Das ist nun eine ganze Weile her. Wir halten auf die nächste Präsidentschaftswahl zu. Man kann natürlich aus europäischer Perspektive hoffen, dass es eben nicht zu einer zweiten Trump-Amtszeit kommt. Trotzdem sollte der nächste US-Präsident Biden heißen, geht dann natürlich eine neue Runde Verhandlungen los. Und man kann sich ja ungefähr ausmalen, dass TPP gibt es ja nun bereits schon. Ob die Amerikaner da dann einfach einsteigen, ist wenigstens fraglich. Ob TTIP dann einfach aus der Schublade geholt wird, einmal der Staub abgeblasen wird und dann die Entscheider unterschreiben, auch eher unwahrscheinlich. Das heißt, das wird eine ganze Weile dauern. Die Frage, die sich mir dann stellt vor dem Hintergrund dieser Situation zwischen China und den Europäern, und aber natürlich auch den USA, ist, haben wir die Zeit? Können wir das? Also können wir uns das erlauben, das, was Sie ja vorschlagen, nämlich eben zu dieser gemeinsamen Einigung zu kommen und dann als fertig, frisch gebackene Vertragspartner dann sich vor China zu stellen und zu sagen, so, und jetzt macht mal bitte nach unseren Regeln, weil sonst knallt's. Können wir uns das leisten? Oder nochmal, ist es nicht einfach dann vielleicht an der Zeit jetzt zu sagen, gut, das wäre schön und vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann mal hin, aber wir brauchen jetzt erstmal eine Einigung zwischen den USA und Europa, dass wir gemeinsame Sachen machen, um die Chinesen in die Schranken zu weisen.
Ich sehe keine Alternative für eine viel engere Partnerschaft auch im Welthandel zwischen Europa und den USA. Denn letztlich geht es beim Welthandel ja nicht darum, wie viel Zölle werden auferlegt oder gibt es Quoten, wie viel wer wohin exportieren darf, sondern es geht um Standards. Das ist eigentlich das zentrale Thema. Standards, wie Produkte auszusehen haben, wie man miteinander umgeht, welche Regeln es gibt, von Datenschutz über ethische Standards, über Wettbewerbsstandards, über Spezifikationen, wie Produkte sein müssen, um für Konsumenten sicher und gut zu sein, was letztlich Werte widerspiegelt. Werte, die uns als Gesellschaft wichtig sind und als Demokratien wichtig sind. Ich denke, es geht hier um nicht weniger als um einen Systemwettbewerb zwischen einer Demokratie oder Demokratien und ja, autokratischen Regimen. Und im Augenblick ist es doch so, dass wir in einer Welt sind, die bipolar ist, die von zwei Mächten bestimmt wird, von den USA und von China. Alle wichtigen Entscheidungen, geopolitisch, vor allem wirtschaftlich, werden in diesen zwei Volkswirtschaften entschieden. Und wenn Sie sich anschauen, wer die Wirtschaft in der Zukunft dominiert, wenn Sie sich die Unternehmen anschauen, die in den Zukunftsbereichen digitalen Dienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnologien dominant sind, dann sind das amerikanische Unternehmen, die GAFA, die Googles, Amazons, Facebooks der Welt, Apples der Welt und chinesische Counterparts und vielleicht noch ein paar Unternehmen in Korea. Und in Europa sind wir in diesen Zukunftsbereichen fast blank. Und wir in Europa müssen uns überlegen, wollen wir langfristig in dieser bipolaren Welt leben und so ein bisschen wie ein Diplomat oder ein Vermittler eine Rolle spielen, sagen wir, vermitteln mal zwischen USA und China und versuchen uns mal ja, so ein bisschen opportunistisch zu verhalten und zu gucken, wo kommt am meisten bei rum. Oder wollen wir, dass die Welt eine tripolare wird, in der Europa mit am Tisch sitzt und mitentscheidet? Das ist für mich die grundlegende Frage, die wir uns endlich in Europa stellen müssen, auch in Deutschland. Ich habe gestern ein sehr schönes Zitat gehört, sagte, in Europa haben die allermeisten Länder verstanden, dass sie kleine Länder sind, aber ein paar noch nicht. Und dazu gehört auch letztlich Deutschland. Wir sind ein kleines Land, 82 Millionen im Vergleich zu 1,3 Milliarden Chinesen, im Vergleich zu 320, 330 Millionen Amerikanern. Wir können unsere Interessen, nationalen Interessen, weltweit überhaupt nicht Gewicht verleihen oder viel Gewicht verleihen, sondern nur als Teil eines starken Europas. Und deshalb ist meine Antwort auf Ihre Frage, was ist die richtige Strategie? Erst einmal müssen wir in Europa uns stärker integrieren. Das heißt nicht jede einzelne Entscheidung nach Brüssel und nach Europa übertragen. Ganz und gar nicht. Subsidiarität ist wichtig. Aber bei den wichtigen Entscheidungen im Welthandel, bei den Handelsfragen, beim Binnenmarkt, dass wir gemeinsame Regeln in Europa haben, beispielsweise auch bei der Währung. Wir müssen den Euro viel stärker als eine globale Währung etablieren. Das ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll für europäische und deutsche Unternehmen, sondern das ist auch letztlich ein geopolitisches, ein machtpolitisches Instrument. Und zu sagen, da sind wir jetzt mal agnostisch und halten uns zurück, ob der Euro jetzt eine globale Währung wird oder nicht, ist völlig naiv und schadet letztlich Europa und Deutschland wirtschaftlich wie politisch. Also für mich ist der erste Schritt, Europa muss sich ein. Wir müssen verstehen, wir können nicht so weitermachen und sagen, Souveränität müssen wir auf Nationalstaatsebene bewahren. Nein, wir sind dabei, Souveränität zu verlieren. Und die Logik ist, Souveränität können wir in Deutschland oder in Frankreich oder in Portugal nur dann bewahren, wenn wir die Souveränität in vielen Bereichen auf europäischer Ebene teilen. Das heißt, Kompetenzen nach Europa zu verlagern, gemeinsam zu machen, heißt nicht Souveränität abgeben, sondern das heißt letztlich Souveränität gewinnen. Und solange wir immer in diesem Klein-Klein und diesen nationalen Denkmustern verhaftet bleiben, werden wir scheitern und werden wir keine Chancen haben, dass entweder China oder selbst die USA und selbst unter einem freundlicheren und zugewandteren und verständlicheren Präsidenten die Europäer ernst nimmt und mit ihnen auf Augenhöhe verhandelt. Und deshalb sehe ich keine Alternative als diese Sequenz, viel stärkere Integration Europas in wichtigen Bereichen, auch wirtschaftlich gesehen, klare Partnerschaft mit den USA, um dann globale Regeln, ja, auch zum Teil neu zu schreiben, aber Regeln so zu gestalten, dass sie letztlich auch unsere wirtschaftlichen und auch politischen und demokratischen Interessen schützt.
Wenn Sie mir das vor einem Jahr gesagt hätten, dann hätte ich gesagt, ja, das Projekt haben wir dann bis zur nächsten Jahrhundertwende durch. Erstaunlicherweise hat sich ja einiges getan. Das haben wir ja nun in diesem Podcast auch schon des Häufigeren erörtert. Nämlich die europäische Integration hat mit der gemeinsamen Aufnahme von Schulden, ich meine, das ist natürlich immer noch nicht durch die Parlamente und kann alles noch schiefgehen, aber wenigstens der Beschluss ist da, dass die EU sich gemeinsam verschuldet, um gegen diese Corona-Krise anzukämpfen. Das wäre vollkommen undenkbar gewesen vor noch nicht allzu langer Zeit. Das ist so das prägnanteste Beispiel, würde ich sagen, für einen Trend, den wir in Europa sehen und der sich natürlich auch auf dieses Thema Beziehung zu China auswirkt. Europa scheint gestärkt zu sein. Europa scheint als Institution gestärkt, scheint aber auch vom globalen Auftreten her stärker. Also wie gesagt, diese Szene, die ich da eingangs beschrieb, wo Heiko Maas seinen chinesischen Amtskollegen auf dem Podium in die Schranken weist und sagt, Drohungen gegen Parlamentarier passen nicht ins europäische Konzept. Wir agieren hier zusammen und sowas machen wir nicht. Auch das ist natürlich etwas gewesen, was vor noch nicht allzu langer Zeit ungewöhnlich gewesen wäre wenigstens. Deswegen die Frage, inwieweit hat sich durch diese Corona-Pandemie und die europäische Reaktion darauf das europäische Selbstbild verändert, auch dann zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Land wie China. Etwa wenn wir jetzt auf die Entwicklung beim Euro gucken, der ja nun stark zugelegt hat, eben auch als Konsequenz des europäischen Handelns gegenüber dieser Krise. Also inwieweit hat uns diese Pandemie vielleicht als Europa nach vorne gebracht und handlungsfreudiger, handlungsstärker gemacht?
Es heißt häufig, dass Europa nur dann Schritte nach vorne macht und die Integration in Europa besser macht in einer Krise. Und das gilt natürlich für diese Krise. Sie haben das gemeinsame Wiederaufbauprogramm angesprochen. Es gibt jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man sich systematisch neu verschuldet als Europa, als Europäische Union. Nur wir können nicht immer sagen, jetzt warten wir auch mal auf die nächste Krise und dann geht's mal wieder einen Schritt voran. Diese Zeit haben wir nicht. Und in der Tat stehen wir jetzt in einem Wendepunkt in Europa, an dem wir uns dieser Thematik, die ich eben besprochen habe, bewusst machen müssen. Wollen wir in einer bipolaren Welt leben mit China und USA, die eigentlich alle wichtigen Entscheidungen treffen, oder wollen wir Europäer mit am Tisch sitzen und mit entscheiden? Und dann müssen wir alle Konsequenzen ziehen, auch in Deutschland. Und meine Hoffnung ist, dass wir jetzt wirklich grundlegend Europa reformieren, wandeln. Der Green New Deal von Ursula von der Leyen, von der Europäischen Kommission, sozusagen Klimaschutz muss eine der allerobersten Prioritäten sein. Das können wir nur als Europa als Ganzes machen. Hoffe ich auch, dass die Bundesregierung und andere mitmachen, sagen, ja, wir brauchen ambitioniertere Ziele, wir müssen hier Vorreiter sein. Also ich sehe diese Pandemie als eine riesige Chance, endlich den richtigen Pfad für Europa einzuschlagen. Es ist eine Hoffnung, ob sie sich bewahrheiten wird, hängt letztlich davon ab, ob die nationalen Staats- und Regierungschefs, und da liegt nach wie vor der allergrößte Teil der Macht in Europa, ob diese nationalen Staats- und Regierungschefs gewillt sind, sich zusammenzuraufen und gemeinsam eine Vision für Europa zu entwickeln.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Graydon.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf. Sie hören einen Podcast, Sie hören diesen Podcast, das ist natürlich wunderbar. Aber vielleicht kennen Sie Menschen, die diesen Podcast noch nicht hören. Falls ja, weisen Sie sie darauf hin, zeigen Sie ihnen, wo man diesen Podcast hören und abonnieren kann, nämlich so ziemlich überall, wo das im Internet möglich ist. Und wenn Sie danach oder wenn Ihre Freunde danach Fragen, Anregungen für uns haben, können Sie die gerne per E-Mail loswerden an uns an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.